Cool, endlich lerne ich auch mal was hier im Podcast.
Ja, geil, oder?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
So langsam habe ich das mit richtig Drive
Ja, voll drauf. Gut, ja. Ja. Und mir gegenüber sitzt der frisch gebackene Brotsommelier Ingmar Grimmer, hier Standing Ovations. Hast verdient und? Geil, oder?
Ja.
Du alte Titelsau.
Ja, doch.
Wie war's?
Also jetzt über Endresümee jetzt nach den 8 oder 9 Monaten Fortbildung ist, dass ich froh bin, dass es rum ist. Und es war auch schwer und es war zeitlich vor allem sehr herausfordernd und wäre auch nicht möglich gewesen ohne meine Familie und meine Mitarbeiter. Das der Vollständigkeit halber. Aber ich bin am Ende ein bisschen enttäuscht gewesen von den Inhalten. Ich hätte mir fast einen Ticker mehr erhofft, obwohl es wirklich schwer war. Auch viel Stoff zum Lernen und die Facharbeit war extrem herausfordernd. Ist auch viel Freizeit draufgegangen und der Abschluss bei Johann Lafer war dann richtig cool. Aber so vom Kurs selber und auch, ja, da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, weil wir viel über Inhalte zum Thema, ja, zu was passt Brot, also Käse, Wein, Fleisch, Wurst, da haben wir viel gelernt drüber. Das hat mich aber eigentlich gar nicht so interessiert.
Okay, also so eine geschmackliche Verbindung, sowas.
Genau. Ja, okay. Food Pairing, Bread Pairing, also zu welchem Brot passt was. Aber ich finde es zum Teil übertrieben, weil, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Brot mit Käse gegessen hast und dachtest, boah, das passt gar nicht.
Nee, ich finde es eigentlich immer ganz geil.
Also das ist eine geile Mischung. Erlaubt ist, was schmeckt, finde ich in dem Fall. Und natürlich ein kräftigeres Brot passt dann zu einem kräftigeren Käse und so. Aber ich finde, man muss da auch keine Wissenschaft draus machen. Das war mir ein bisschen zu viel. Das habe ich auch am Ende kommuniziert. Was richtig cool war, war das Thema Sensorik und Kulturgeschichte. Das war das, was mich auch am meisten interessiert hat. Das war auch richtig, richtig gut. Aber ich hätte mir gern noch mehr zu den Themen Fermentation, diese Themen, die ja auch gerade in der Hobbybäcker-Szene extrem beleuchtet werden, wo wir Profibäcker in Anführungszeichen noch ein bisschen Nachholbedarf hätten, das kam mir ein bisschen zu kurz. Von dem her war ich dann jetzt am Ende doch ein bisschen enttäuscht, aber ja, jetzt ist gut, dass rum ist und es hört sich natürlich schon gut an, aber mir ging es ja nie um den Titel, sondern mir ging es ja immer nur um die Inhalte und ja.
Okay, cool, geil. Wie war es mit Johann Lafer?
Ja, sag doch Johann. nee, Quatsch. Johann Lafer, ich habe ihn tatsächlich auch in unseren Podcast eingeladen.
Ja.
Er hat leider mangels Zeitkapazität abgesagt. Das war richtig cool, weil jeder hat so gedacht, ja, da gehen wir zu Johann Lafer, der guckt mal kurz rein, sagt hallo, macht ein paar Fotos und ist dann wieder weg. Er war aber wirklich die fünf Stunden die ganze Zeit dabei. Der war nicht einmal weg. Und das war schon sehr beeindruckend, weil ich hatte von Johann Lafer immer ein bisschen ein anderes Bild, so, man denkt immer so, das ist so der gemütliche Fernsehonkel. Aber ich habe das bei Deutschlands bester Bäcker schon gemerkt, als wir ihn 2014 schon mal getroffen haben. Er ist ein gewiefter Geschäftsmann, macht mega viel, vieles, was man gar nicht weiß. Er ist bei Lindt in der Produktentwicklung. Er hat 80 Patente auf Schneebesen, auf Töpfe, auf Wellhölzer.
Okay.
Also verrückt. Krass. Und damit verdient er sein Geld. Mhm. Und wir waren da bei ihm in der Kochschule, wo auch das Fernsehstudio daneben ist.
Die ist dann da bei seinem Schloss da? Oder wo
ja, du meinst auf der Stromburg, die hat er übrigens gar nicht mehr.
Ach so, okay.
Genau, und es ist weißt du gar nicht, wie es heißt, also total auf dem Land.
Mhm.
In
irgendwo Rheinland-Pfalz da.
Guldenthal.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Mhm. Und da ist auch das Fernsehstudio. Das war natürlich schon cool, das mal zu sehen. Und er hat uns auch alles gezeigt. Das war echt cool. Und der Mann ist sehr beeindruckend. Hat er noch eine Helikopterfirma. Also es ist echt krass, was der macht. Der fliegt ja auch selber und begleitet weltweit die Tennisstars, Djokovic und wie sie alle heißen, und kocht für die, wenn die ihre Turniere haben. Also richtig. Ja, einfach war cool, dem zuzuhören, der hat echt was zu sagen und ich weiß nicht, ob ich jemals schon so gut gegessen habe. Und es war einfach cool, wir hatten da halt richtig viel Platz in der Kochschule und wir haben halt einfach angefangen, jeder, ja, so ein paar Gruppen gebildet. Wir haben das Dessert gemacht und andere haben die Hauptspeise gemacht und zwischendurch gab es dann auch ein bisschen was zum Snacken. so geröstete Baguette-Scheibe mit Olivenöl und ja, so angemachtem Hackfleisch, wie so, also wie so mit Brötchen sozusagen auf geröstete Baguette-Scheibe. Aber halt, ey, sowas von genial. Also auch was Einfaches, aber richtig gut gemacht.
Okay.
Und das gefällt mir immer sehr gut. Und von dem her war es echt beeindruckend, ja.
Cool. Sehr gut. Und das war dann der grüne Abschluss. Aber ich finde es auch cool, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Also wirklich cool.
Ja, das ist so der Larver und der Direktor von der Akademie, der Bernd Kütscher, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, die kennen sich schon sehr, sehr lange, als der Bernd selber noch eine Bäckerei hatte. Und so ist der Kontakt entstanden. Und jeder Sommelierkurs macht den Abschluss bei Johann Larver. Und das ist cool. Und dass er sich echt so viel Zeit nimmt,
ja,
war cool. Ja,
ja gut, aber ich würde sagen, die Einladung steht. Wenn er ein treuer Hörer unseres Podcasts ist, kann er jederzeit
mit Sicherheit
gerne auf uns zukommen.
Er hat ja selber auch einen Podcast, vielleicht werde ich ja mal eingeladen, oder mir?
Ja, wer weiß, wer weiß. Aber die Einladung steht, lieber Johann, komm vorbei, gib doch einen Kaffee.
Ja, war cool. Also es war natürlich schon, so nah kommst du natürlich niemals. Es sei denn, du buchst so einen Kurs, der aber, glaube ich, 500 Euro kostet. Im Normalfall würde ich mir natürlich nie selber buchen. Ja, war gut und ja,
genau. Aber hast du auch so wissensmäßig was mitgenommen von dem Kochkurs oder war das eher so das Event an sich, was so beeindruckend war?
Ja, ich meine, ich habe jetzt das Dessert gemacht, das war witzigerweise in Kuchen, also da habe ich jetzt nicht so viel gelernt. Ja, und vom anderen habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, muss ich leider sagen, aber wobei ich mir die Rezepte alle mitgenommen und ehrlich gesagt waren wir da so geflasht, ihm einfach auch zuzugucken, wie er am Herd steht. Und es ging auch alles so schnell. Also klar, wir haben da 3 Stunden gekocht oder so, aber du bist mit deinem Ding eigentlich beschäftigt. Du bist ständig irgendwie am Schüsseln und Werkzeug suchen, weil du nicht weißt, wo was ist und so. Also es war schon sehr einfach so, ja, man hat sich da jetzt nicht groß vorbereitet und deswegen habe ich da jetzt nicht so viel gelernt und wir haben da Fisch gemacht. Lou de Mer hieß der Fisch, also ein ganz, kostet 80, 90 Euro das Kilo und so. Und das war schon cool, wie er zeigt hat, auf was man achten muss. Gerade bei Fisch, um eine gute Qualität beurteilen zu können und so. Ja, aber sonst, ja, ein paar Kniffs, klar, nimmst du immer mit. Wir haben zum Beispiel, was auch cool war als Vorspeise, frittierte Mozzarella gemacht mit Piemonteser Haselnüsse außer Rum und so. Und das war schon cool. Also die habe ich dann auch selber rausbacken. Da habe ich dann schon Zeit gehabt, weil mein Dessert schon fertig war. Und klar, dann zum Beispiel, das war so, die muss man zweimal in den Nüsse wälzen, damit der Käse nicht ausläuft. Das sind so halt einfach so Tricks, die du dann mitnimmst. Und das ist ja auch was du cool mal irgendwie selber leicht machen kannst. Das war schon cool, ja.
Okay. Ja, und die Prüfung an sich, haben es alle bestanden?
Nee, wir hatten 2, die tatsächlich durchgefallen sind.
Okay.
Jeweils in einem Prüfungsteil und die letzten Module waren ja jetzt mündliche Prüfungen, die war tatsächlich ziemlich hart, also da, ja, da bin ich mit nicht so einem guten Gefühl aus.
Das war die, wo du das eine Brot so umschrieben hast und eigentlich keine Ahnung hattest?
Nee, okay, das war die Zorik-Prüfung. Genau, das war die Brotbeschreibung. Jetzt gab es noch mal eine mündliche Prüfung, also wo tatsächlich Wissen abgefragt wurde, also zu alle möglichen Themen und ich musste zum Beispiel beantworten, aus welchem Fleisch Vitello Tonnato hergestellt wird und so. Also wirklich das, was ich vorher gesagt habe und das fand ich ein bisschen blöd, dann weil ich wollte alles über Brot wissen und ich verstehe, dass man ein bisschen über den Tellerrand blicken sollte, aber das ging mir dann zu tief wieder und das habe ich auch nicht gelernt gehabt, okay. Das war aber insgesamt einfach sehr herausfordernd, die Prüfung oder ja, 1 Stunde mündliche Prüfung. Und genau, hab's dann aber doch relativ gut bestanden, habe ich nachher gesehen auf dem Zeugnis. Und dann zum Schluss noch die Projektpräsentation, also das war so der krönende Abschluss. Die Projektarbeit, die wir ja geschrieben haben, dann zu präsentieren vor einer vierköpfigen Jury, 20 Minuten lang, das war so dann der Abschluss.
Okay, ja. Krass. Ja, und jetzt sitzt du mir gegenüber mit einer neuen Brille, weil du jetzt Brotsommelier bist, dann siehst du ein bisschen intellektueller aus.
Ja, jetzt gehe ich noch zum Friseur, nehme 20 Kilo ab und dann sehe ich auch noch 10 Jahre jünger aus.
Und dann noch ein schwarzer Rollkragenpulli und dann bist du ein richtiger Hipster.
Nee, aber wir haben ja tatsächlich auch so eine Sommelierjacke gekriegt. Ja, also mir gibt es jetzt nicht so viel, aber mir hatte wirklich auch Kollegen dabei, die haben sich da richtig gefreut und einer hatte sogar Tränen in die Augen. Das hat man gemerkt, so, aber was da für ein Druck auf manche lag. Ich meine, das war eh ein cooler Kollege, der ist 66 und hat sich das nochmal antan. Also der hat seine letzte Prüfung gemacht, da war ich noch nicht mal geboren. Für den war das schon so eine richtige Krönung und das ist auch toll und schön zu sehen, einfach wie viel Leidenschaft die Leute da mitbringen, so eine Ausbildung zu machen, ist natürlich auch ja für jeden, der selber noch einen Betrieb daheim hat, extrem herausfordernd, zeitlich und alles. Von dem her, ja.
Schön. Echt cool.
Und ich bin der erste Brotsommelier in Hohenlohe.
Auch geil.
Ja.
Also an dieser Stelle nochmal herzlichen
Glückwunsch. Ja, vielen Dank.
Also echt wirklich cool. Also ich finde es toll. Und ich finde, das hat auch unseren Podcast hier bereichert. Echt spannendes Thema einfach, das zu begleiten, dich dabei zu begleiten. Und umso besser, dass du das da bestanden hast.
Ja, sonst wäre es echt peinlich. Weil wir haben ja auch für unsere Genussabende, die man ja ab nächstes Jahr anbietet, die Flyer sind ja da und da steht ja auch immer der Brotsommelier drin. Das wäre richtig Panne gewesen, wenn das jetzt nicht so wäre.
Du, mir hättest das einfach stillschweigen und am Teppich fallen lassen. Aber ist ja gut, dass wir es nicht braucht haben. Super.
Ja, dann wir haben einige Themen auf der Liste, gell, weil wir haben uns irgendwie schon gefühlt so lange nicht mehr gesehen, weil wir hatten letztes Mal einen Gast und dann kommen wir nicht so richtig zum Plaudern.
Ja, und man merkt wirklich, dass die Folge 49, die haben wir tatsächlich vorproduziert, weil ich habe irgendwann gesagt, wir gehen jetzt auf die schönste Zeit im Jahr zu und das habe ich noch gesagt, wo ich dachte, naja, Weihnachten wird alles super mit Weihnachtsmärkten und allem drum und dran. Und als die Folge rauskam, waren wir ja schon mitten im Corona-Horror wieder drin, dachte ich, also wir haben die Folge vorproduziert, falls es euch aufgefallen ist. Aber jetzt sind wir wieder im Timing.
So. Ja, weil eben Sommelierprüfung und so weiter anstand und dann war das mal so, aber genau, wir haben ja aber letztes Mal tatsächlich drüber gesprochen, dass wir ja montags zumachen jetzt nächstes Jahr. Genau, da das haben wir jetzt kommuniziert öffentlich und das, was mich total erstaunt, ist, dass wir kriegen total positives Feedback.
Auch außerhalb von der Social Media?
Ja, also es gibt vereinzelt Leute, die finden das richtig kacke und die kommunizieren das auch so. Und ja, also 2, 3 hatte man tatsächlich, die ja auch durchaus unverschämt im Ton war das sind.
Auch Kunde oder was?
Genau.
Echt?
Ja, die gesagt sind, also wie wir uns das erlauben können. Aber interessanterweise keine Stammkunde, also Kunde, die man jetzt nicht ständig sieht. Genau, wie mir auf die Idee kommt, gerade montags zuzumachen, man könnte doch mittwochs zumachen. Aber der hat das Sinn natürlich überhaupt nicht dahinter verstanden.
Okay, und wie, also was können er sich erlauben, dass es sich darüber ein Urteil bildet?
Keine Ahnung.
Okay.
Ja. Gut, es war klar, dass es der eine oder andere vielleicht nicht so gut findet und es gibt sicher noch mehr, die es nicht gut findet, die es vielleicht nicht gesagt hätten. Aber der überwiegende Teil, also ich kann es jetzt nicht in Prozent sagen, aber nach dem, was mir meine Verkäuferin so berichtet, der überwiegende Teil findet es richtig gut und zwar findet es nicht nur richtig gut, sondern feiern das sogar richtig. Also ich habe schon 2, 3 Mal erlebt, dass ich selber im Laden war und die Leute gesagt haben, sie findet es so gut. Einfach, dass mal jemand auch ein Zeichen setzt gegen dieses immer mehr, immer höher, immer weiter und das sagt ganz bewusst, nee, wir nehmen uns Zeit für die Familie und vor allem auch für die Qualität oder nicht vor allem, sondern für diese 2 große Bausteine und das hat mich natürlich mega gefreut und bestärkt und jetzt warten wir mal, wie es nächstes Jahr dann tatsächlich ist, wenn tatsächlich dann montags der Laden zu ist, ja, genau und es wird funktionieren, die Leute werden sich dran gewöhnen.
Ja, mit Sicherheit, also ich bin nach wie vor überzeugt, dass es super funktioniert. Ich finde es immer interessant, dass was manche Leute meinen, sich ihre Meinung kundtun zu müssen, weißt du, wo ich immer denke, okay, das hatte ich aber gerade keiner nach deiner Meinung gefragt. Aber ja gut, sei es drum. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor noch gut.
Heute ist was Witziges passiert, oder was heißt witzig, aber vielleicht interessant, das mal zu hören, wie sowas abläuft. Das Eichamt stand heute im Laden und hat gesagt, sie würde gerne mal unsere Waage kontrollieren. Kommt immer mal wieder vor. Aber vielleicht interessant für der eine oder andere da draußen, dass es sowas tatsächlich gibt. Der hat dann so sein Köfferle mitgebracht und hat dann so Gewichte drin. Wir verkaufen einiges ja auch nach Gewicht im Laden, muss die Waage natürlich stimmen. Und genau, und dann stellt er quasi seine Gewichte drauf und die Waage hat Gott sei Dank auch perfekt gestimmt.
Okay.
Und aber wirklich so 6, 8 Kilo und dann Gewicht mit 2 Gramm.
Mhm.
Und die Waage muss das erkennen.
Krass.
Also richtig krass. Und dann habe ich gefragt, habe das auch so noch nie jetzt gesehen, wie der das macht. Und da gibt's in Oberrot die Firma Häfner, da fährt man immer vorbei. Und die stellt diese Gewichte her, habe ich dann gesehen auf dem Koffer. Und dann hat er gesagt, die Gewichte, das war also wirklich so ein Koffer von, weiß nicht, 20 mal 20 Zentimeter, hat einen Wert von einer Kleinwaage. Und da gibt's noch, also hat er mir das zeigt, er hat das da aufgeschraubt, dann sind die gefüllt mit Metallspäne. Das heißt, man kann die justieren, wenn die sich, ja, wenn da was nicht mehr stimmt. Und da gibt's aber auch welche, die kann man nicht justieren, die muss man mit Handschuhe anfassen, weil allein der Fettfilm, der sich auf deine Gewichte ablagert, wenn man die mit der Hand anfassen würde, verändert das Gewicht.
Krass.
Also richtig krass, wie sowas tatsächlich mal stattfindet. Und wie gesagt, wir haben Glück gehabt oder beziehungsweise wir haben eine sehr gute Waage, die perfekt gepasst hat und dann immer wieder auch anders hingestellt, also manchmal übereinander die Gewichte, manchmal verteilt auf der Waage, war interessant zu sehen und dann wirklich so Gewichtssteine mit 2 Gramm,
ja,
also richtig ja, interessant.
Die kommen dann unangekündigt?
Unangekündigt.
Und dann, also während der Öffnungszeiten?
Ja. Er hat gesagt, er ist schon ganz oft vorbeigefahren, weil immer so viel los war.
Ja, und wie lange braucht er da?
Ah, das hat vielleicht 20 Minuten dauert.
Okay, und jetzt nachher kriegst du eine Rechnung von 750 Euro.
Wahrscheinlich, ja. Nee, also er tut dann auch, hat es dann auch irgendwie dokumentiert, dass er da war und genau, und das müssen wir aufheben. Witzigerweise, also das ist die eine Kontrolle, die es gibt. Es gibt aber auch eine andere Kontrolle, die hat vor, boah, 3-4 Jahren vielleicht bei uns stattgefunden, da kommen die auch. Und dann sage ich die so, Herr Grimmer, jetzt nehmen Sie bitte von der Brotsorte XY 15 Stück aus dem Regal oder 10, weiß nicht mehr. Dann gehen wir nach hinten und dann wiegen wir jedes Brot. Und dann darf jedes Brot im Einzelnen nur so und so viel Prozent abweichen, nach unten, nach oben geht natürlich immer. Und insgesamt im Durchschnitt darf es auch nur so und so viel Prozent sein. Ich habe jetzt die Prozentzahl nicht mehr im Kopf.
Krass.
Aber das ist auch krass, weil jeder, der backt, weiß ja, wir haben einen Backverlust.
Ja, klar.
Und du kannst ja nie hundertprozentig sagen. Ich bin ja eigentlich ein Fan von alles nach Gewicht verkaufen. Das wäre die fairste Lösung, weil wir verschenken eigentlich mit jedem Brot ein paar Gramm. Ja. Weil wir natürlich immer auf der sicheren Seite sein wollen und lieber ein bisschen mehr einlegen. Also ein Brot mit 500 Gramm wird ja mindestens 600 Gramm, manchmal sogar 650 Gramm eingelegt. Das heißt, 150 Gramm gehen weg. Und wenn das Brot 520 Gramm nach hat, verschenkt man ja im Prinzip 20 Gramm. Und genau, aber ja, sehr aufwendig, das alles zu wiegen. Und genau, und dann habe ich da auch ganz schön geschwitzt, aber dass ich mir auch gut durchkomme. Und die Prüfung findet nur alle 10 Jahre vielleicht statt.
Okay.
Aber
krass,
auch,
ja. Das ist krass, also das habe ich jetzt noch nie gehört. Also das mit dem Eichhorn, das wusste ich, aber ja. Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Doch.
Interessant, aber weil du gerade über der Gär- und Backverlust ansprichst, ich habe da kürzlich was entdeckt. Watching David war da unterwegs. Und zwar, pass auf, ich mache das jetzt just in time, pass auf. Ein Backprodukt mit mehr als 10% Fett oder Zucker nennt man angereichertes, feine Backwaren, Konditoreiwaren, Kombinationsbackware.
Feine Backware.
Richtig. TA ist im Bäckerjargon die Abkürzung für Teig aufmachen, Totalausfall, Teamarbeit, Teigausbeute.
Teigausbeute.
Richtig.
Auf Was jeden hast Fall, du das Quiz von der Bäckerakademie?
Die Bäckerakademie hat ein Bäckerquiz.
Das ja, ist schon lange.
Das ist total gut.
Das macht süchtig.
Das macht richtig süchtig. Ja. Das ist wirklich gut. Ich wollte es hier mal kurz droppen, weil das ist wirklich cool. Ja. Das ist eine echt coole Frage.
Das hat auch der Bernd entwickelt.
Ja, aber das ist richtig gut. Also ich war echt fasziniert, dass es sowas gibt. Das
ist richtig cool,
und
ja.
Das wollte ich nämlich fragen, weil da war die Frage auch mit der Teigausbeute und mit Gär- und Backverlust. Und für jeden Hobbybäcker ist das wirklich interessant oder jeder, der irgendwie Interesse an Backen hat, sich da durchzuklicken, ist wirklich cool.
Sag mal, wie heißt die App, das ist unsere Hörerinnen und Hörer.
Achso, ja, stimmt.
Bäckerquiz, glaube ich.
Bäckerwissen.
Bäckerwissen.
Bäckerwissen von der Akademie Weinheim, genau. Also die hat das Brezel-Logo, das schwarz-rot-goldene und echt ein cooles Quiz und da kann man sich auch anmelden und sein Highscore und was weiß ich. Aber echt cool und man hat da auch nur, glaube ich, pro Frage 20 Sekunden Zeit zu antworten und so, das macht richtig Druck.
Ja, und vor allem, genau, der Highscore, das macht ja auch, das ist dann das, was süchtig macht.
Ja,
also willst du dich natürlich selber verbessern, willst du in der Liste nach oben kommen. Eine Zeit lang hatte ich es drauf und habe wirklich dann, konnte fast nicht mehr aufhören, jetzt habe ich es irgendwann wieder deinstalliert.
Aber wirklich gut, wirklich richtig gut gemacht und wirklich für jeden, der sich für Backe und so interessiert, ist das echt eine coole App, wo man ein bisschen rumzuckern kann, das ist echt cool. Und auch sein Wissen verbessern kann, also muss man schon auch sagen, also wirklich cool. Ja. Hey, aus Jürgen wurde Rudi. Jetzt pass auf, was hat es damit so auf sich? Ich züchte gerade meinen Sauerteig um.
Ah,
also
cool.
Nicht Jürgen nicht, sondern ich mache jetzt noch einen Weizen-Sauerteig.
Und der heißt Rudi?
Der heißt Rudi, ja.
Okay, erklär.
Einfach so. Oh. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Und dann fand ich Rudi irgendwie ganz cool. Jürgen und Rudi klingt doch super. Das klingt wie Jürgen, so
ein Dream-Team. Ja, okay. Das klingt wie so ein Gitarre-Duo aus der 80er,
ja. Ja, aus der 80er. Jürgen und Rudi spielen heute Abend auf. Da geht die Luzi. Und nee, also irgendwie hatte ich Bock, mal so ein richtig geiles Weizenbrot zu backen und dann habe ich gedacht, Mensch, züchten wir halt mal um.
Und wie weit bist du?
Ich bin jetzt in Tag 3 und es sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, dann hast du eigentlich
schon. Ja, jetzt schon Power ohne Ende. Mhm. Also ist echt Wahnsinn. Also echt cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ihr heute Abend heimkommt, wie es Rudi so geht. Also echt, echt cool. Und dann jetzt am Wochenende will ich dann mein erstes Weizenbrot mit Weizensauerteig backen.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, ich auch.
Ich habe auch gesehen, bei den Story durch Handsemmeln gemacht.
Ja, richtig.
Ich witzigerweise am gleichen Wochenende auch. Ich habe meine Hobbybackstube eingeweiht.
Ah, da müssen wir gleich noch drüber reden.
Oh ja.
Ja, aber Handsemmel, ganz cool. Ich habe mir von irgendeinem Österreicher ein Video reinzogen und sein Rezept.
Das Christopher Lang?
Ja, genau.
Auch ein Brotsommelier, erste österreichische Brotsommelier.
Stimmt, das habe ich gelesen.
Er führt übrigens unter seiner Regie wieder der erste österreichische Brotsommelierkurs dieses Jahr, nächstes Jahr durchgeführt.
Ah, okay.
Ja, Entschuldigung.
Auf jeden Fall, bei ihm bin ich durch Zufall bin ich auf ihn gestoßen und das ist jetzt vom Rezept her ist es nicht so, das ist also die ist jetzt nicht so irgendwie mit über Nacht so und was weiß ich was, sondern das hast du im Endeffekt eine Teigruhezeit, glaube ich, in Summe von 3 Stunden oder so. Und dann habe ich aber die Hanselmann geschlagen und ich fand, die waren gar nicht so schlecht.
Ja, das Foto sah ganz gut aus.
Ja.
Aber da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie was? Viel ist jetzt ausgeleuchtet. Und
ja. Nee, aber tatsächlich muss ich sagen, mir sind sie noch ein bisschen zu arg aufgerissen. Und das Volumen hat mir nicht so ganz passt. Das war mir noch ein bisschen alles zu kompakt. Aber du hast ja auch schon gemeint, vielleicht waren sie zu jung.
Also Aufreise heißt, also spricht dafür, dass sie zu jung waren, ja.
Ja, aber ich werde da auf jeden Fall dranbleiben, weil das macht echt viel Spaß. Mhm. Das macht richtig Spaß.
Ja, das macht Laune, gell?
Ja, das macht richtig Laune und ich will das einfach können. Ich finde das richtig cool. Ja, das macht echt richtig Bock. Und wie waren sie bei dir?
Ja, bei mir war es so, also ich hol mal ein bisschen aus. Mein Ofen kam tatsächlich am Freitag nach dem Brotsommelier. Und dann stand das Ding da bei uns auf dem Parkplatz und ja, ich habe ja einen Aufruf gestartet an jeden, der da einen Ofensteher sieht, das halt mit Neulange, aber es kam leider niemand. Aber glücklicherweise sind gerade bei uns die Garten- und Landschaftsbauer zugange, weil ja da die Mauer im Garten gerade im Eingangsbereich gesetzt wird. Und die haben einen Radlader da stehen gehabt, da haben gesagt, Jungs, das wäre richtig cool, wenn ihr mir schon helfen könntet. Dann haben die tatsächlich über den Garten bei mir den Ofen erstmal reingestellt, dann musste ich das Untergestell aufbaue und dann habe ich natürlich gedacht, wie kriege ich jetzt dieses 250 Kilo schwere Koloss auf das Gestell und habe dann aber mit 5 Männern haben wir dann das Ding hochgewuchtet und habe dann direkt, also das war dann am Freitag drauf, direkt Freitagabends noch einen Vorteig gemacht nach dem Brötchenbacken in Perfektion oder so ähnlich von Lutz Geisler Rezept, auch Handsemmeln und komplett ohne ohne Backmittel, ohne alles, also mit reinem inaktivem Malz, mit langer Teigführung, Vorteig und so weiter. Bin dann auch an meine Grenze gestoßen, als ich gesehen habe, dass ich 0,18 Gramm Hefe abwiegen soll. Habe mir inzwischen eine digitale Feinwaage bestellt. Mhm. Aber ich habe es hingekriegt. Habe alles mit Biomehl gemacht, weil ich tatsächlich auch versuchen will, diesen Bioland-Qualität hinzukriegen. Und war vom Ergebnis leider nicht so begeistert.
Weil?
Weil kompakt, keine röische Kruste, ich kann es gar nicht genau sagen. Also okay. kein guter Geschmack irgendwie. Also ich war total enttäuscht. Mhm. Ja.
Jetzt hast du ja aber auch gemeint, das Biolandmehl macht das schon auch echt einen Unterschied.
Ja, gell? Also ich muss sagen, mein Problem ist als gelernter Bäcker, ich versuche immer die Rezepte, wenn ich ein Rezept irgendwo kriege, das würde ich so machen, verändere die Rezepte. Und in dem Fall habe ich jetzt gedacht, nein, ich mache jetzt ganz genau so, wie es da steht. Und ich habe mir ja die Hobby-Backstube extra eingerichtet, um Versuche zu machen. Und wir verwenden bei uns in der Produktion, also jetzt in der Bäckerei, ja auch keine Zusatzstoffe und so weiter, die was wir nach Hause deklariert. Aber wir haben trotzdem in die Brötchen der Backmalz drin, wo aber auch keine technischen Enzyme und so drin sind. Und jetzt bei dem Versuch habe ich ja auf alles verzichtet. Also lediglich ein inaktives Backmalz. Und es ist doch nochmal eine andere Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich 100%ig an das Rezept gehalten. Also ich habe Teigtemperatur gemessen. Ich habe alles dokumentiert. Ich habe mir extra jetzt ein Notizbuch her, habe eine ganze Seite geschrieben mit Ruhezeit, Teigtemperatur. Habe den Teig dreimal zusammengelegt, die Temperatur nach jedem Zusammenleger gemessen. Hat eigentlich alles gepasst. Was nicht gepasst hat, dann war die Endgare, also eine Stunde dann, glaube ich, noch nach dem Formen. Die waren sehr, sehr jung. Und dann habe ich gedacht, nee, ich halte mich jetzt aber dran, weil ich habe, ja, mit dem Biolandmehl jetzt noch nicht die riesige Erfahrung gehabt bei Handsemmeln. Und dachte, okay, sei mal lieber ein bisschen vorsichtig mit der Gare, weil das Biomehl auch nicht so kleberstark ist. Das heißt, das Gashaltevermögen nicht so gut. Und habe die dann relativ jung geschoben. Waren dann nicht so geil. Und ich hatte erst noch so andere wirklich gemacht, so Zeilensemmel heißt es, also es sind so mehrere aneinander. Und das zweite Blech waren dann die Handsemmeln, musste aber auch dazu sagen, ich habe den Ofen natürlich auch zum ersten Mal benutzt. Und Dampf gibt man bei dem Ofen, indem man über einen Trichter Wasser in den Backraum quasi leert.
Ah, okay.
Und habe dann nach dem ersten Mal, hätte ich den Ofen wahrscheinlich nochmal kurz hochheizen lassen müssen, das heißt, der war dann auch zu kalt. Und dann habe ich dummerweise auch den Zugofen noch offen gehabt, als ich dampft habe. Also da sind ein paar andere Sachen schiefgelaufen. Aber so vom Teig her, hat eigentlich alles gepasst. Deswegen bin ich noch ein bisschen ratlos, warum es jetzt tatsächlich nicht so gut funktioniert hat. Und ich werde jetzt das Gleiche mit konventionellem Mehl machen. Und dann werde ich mal gucken, ob das ein krasser Unterschied ist oder nicht. Und dann schauen wir mal.
Gott, ich bin so neidisch auf den Ofen, echt. Das ja, klingt das wirklich in Zug und, oh Gott, echt.
Das ist geil, ja.
Also ich habe ja, ich muss ja echt sagen, ich habe meinen Ofen jetzt so langsam raus. Ich habe bei den Handsämmeln festgestellt, ich muss dann wirklich die Handsämmeln beim Christoph Lange, heißt er, gell?
Christopher Lang.
Christopher Lang. 230 Grad sollte die Geschobewertung. Und ich habe jetzt wirklich festgestellt, 250, also Volllast und einfach 20 Grad Differenz. Dann bringt mein Ofen wirklich gute Ergebnisse. Aber halt klar, logisch, wenn dann halt einen Zug ziehen kannst und dampfen kannst, das ist halt einfach geil. Das ist,
das
echt
ist
cool.
Schon richtig ja, cool, ja.
Aber wie ist denn deine Hobbybackstube? Erzähl.
Außer, dass die Wäscheständer von meiner Frau noch zwischendrin stehen, ganz gut.
Ja, okay. Ja.
Also ich muss mir den Raum teilen, aber will gar nicht jammern, weil das ist Luxus, dass ich überhaupt einen Platz kriege im Haus. Nee, ist natürlich, also ich finde es richtig cool. Ich habe dann den Ofen, als der dann stand und so. Ja, das ist einfach richtig, ja, gerade wie ich sage, soll halt nochmal ganz anders backen wie jetzt im Geschäft. Und ja, du kannst halt einfach dich um einen Teig kümmern. So, das hat halt einfach Spaß gemacht. Ich habe bisher jetzt nur diesen einen Brötchenteig gemacht. Aber die Knetmaschine ist super. Ich habe so eine kleine Häusler. Da kannst du den Kopf hochmachen, kannst den Kessel rausnehmen. Das ist halt einfach cool. Und du ja machst halt 2-3 Bruch, habe ich dann gemacht. Oder 2 Bruch, also 60 Weckle. Und du kannst halt ganz, ja, dich um den Teig kümmern und gucken, wie er sich entwickelt. Und das macht halt mega Laune, auch das zu dokumentieren dann. Ja, das ist cool.
Richtig.
Einfach cool, so mein eigenes kleines,
das ist cool.
Reich. Dann macht man sich schön mal seine Musik an und ja, war cool. Und das Haus duftet natürlich mega. Ich habe das eigentlich die letzten Jahre nie daheim backen, logischerweise nicht. Ja, doch, richtig cool. Mit dem Ofen, ja, muss ich mir jetzt auch schon mal rantasten, der mir natürlich bei der Backtemperatur nicht an das Rezept vom Lutz gehalten, sondern natürlich an Häusler, an die Temperaturvorgabe. Aber ja, ich will jetzt mal Brot backen demnächst. Und ja, richtig, hab richtig Lust.
Cool, richtig gut. Oh Gott, ich will es mal in live sehen, ich komme mal vorbei, ich lade mich
ja, einfach mal selber ein. Ja, du kannst ja, klar, wir können ja, wir können ja mal eine Backsession machen, mal gleich Podcast-Folge.
Ja, finde ich gut, ja, finde ich richtig gut. Und dann können wir auch mal deinen Pizzaofen einweihen, das fände ich auch mal geil. Also ich will auch mal mit dem Backen, mit dem
Ofen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Ich habe ja bisher nur mit Feuer Erfahrung, von dem her finde ich das auch mal geil, so ein Elektroofen.
Auf jeden Fall.
Weil der ist ja auch die ganze Zeit auf meiner Wunschliste. So jetzt gerade für die kalte Jahreszeit, so ein Elektroofen wäre ja schon auch cool.
Ich kann den ja mal ausleihen.
Oh, ja,
ich habe jetzt einen großen.
Ja. Du hast mir ja ein Foto geschickt und deinen Pizzaofen auf dem, das sieht aus wie ein Spielzeugofen. Ja. Das ist echt super. Total geil. Ja,
das ist natürlich schon cool.
Ich habe kürzlich überlegt, weil bei uns im Haus ist ja so ein bisschen, heizt ja mit Holz, das komplette Haus. Dementsprechend haben wir so Temperaturschwankungen, wenn jemand den ganzen Tag nicht daheim ist. Und wenn du jetzt natürlich eine Langzeitführung hast, ist das halt natürlich echt schwer. Jetzt habe ich mir nämlich überlegt, ich baue mir einfach einen Gärraum. Und ich habe ja unten im Studio noch so eine ausrangierte Fotobox rumstehen.
Ah ja, klar.
Ey, perfekt, ich säge in der Mitte durch, isoliere das Ding und dann habe ich einen Gärraum.
Ja.
Dann tue ich so eine Pflanzematte rein, so, weißt du, wo dann schön hochheizt mit Thermostat. Tipptopp. Ich muss das nur noch meiner Frau erklären, dass das Ding dann bald irgendwo bei uns daheim rumsteht. Aber geil. Und dann habe ich einen perfekten Gärraum und perfekte Bedingungen für meine Teige. Das ist echt cool.
Ja, ich habe jetzt auch, mir ging es dann auch so, weil dann kam schon in dem Rezept Vorteigruhe 12 Stunden bei 20 bis 22 Grad Raumtemperatur. Ja, ja, wie viel Grad hat es hier drin jetzt? Dann habe ich aber dran gedacht, dass meine Wanduhr hat so ein Thermometer dran. Also habe ich die schnell aufgehängt in meiner Hobbybackstube, also weiß ich jetzt auch, wie viel Temperatur oder wie viel Grad sie unter hat. Ja, das macht ist einfach cool, das macht halt Spaß, weil in der Backstube ist so, da ist einfach eh immer zu warm und das ist eh Schwierigkeit. Und wenn du halt wirklich mal die Chance hast, die Temperatur richtig so zu steuern, wie du es willst, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was noch so alles, was noch alles dabei rumkommt.
Übrigens habe ich am Wochenende noch Baguette-Bagger. Ich habe nicht auf Instagram gelandet.
Dann waren sie auch
nicht. Nicht weil sie nicht gut aussehen. Aber die wurde echt besser. Also langsam funktioniert das auch mit dem, dass das Gas nicht rausgeht und dass die innen auch gut aussehen. Aber meinen Schnitt habe ich noch verzimmelt, weil ich einfach kein gescheites Messer habe. So,
ja, da kann ich dir sofort Empfehlung geben. Sorry, dass ich neigreife.
Ja, immer.
Ich habe ein richtig geiles Baguette-Messer. Und zwar, bin nicht vorbereitet. Ich muss mir kurz danach mehr überlegen, muss vielleicht schon googeln. Aber in Österreich macht einer so Lame de Boulanger, oder das war total falsch ausgesprochen jetzt. Jeder Franzose lacht jetzt sich jetzt den Arsch ab wahrscheinlich. Aber das sind so spezielle Messer aus kannst du raussuchen, aus Walnussholz, aus Kirschholz. Kannst du sogar dein Logo einbrennen lassen. Das benutze ich tatsächlich auch im Geschäft. kannst du den Namen eingravieren lassen. Weihnachten kommt ja, könnt ihr dir zu Weihnachten schenken.
Oh.
Und dann gibt's extra so einen Baguette-Einsatz. Also kannst du dann so Rasierklinge da vorne reinschrauben.
Ja, ja.
Und dann gibt's aber extra noch einen Baguette-Einsatz, dass die Klinge dann auch schon von vorne rein so ein bisschen gebogen ist. Damit kriegst du den perfekten Baguette-Schnitt hin. Also ich liebe okay. das Messer über alles.
Gut, ich habe mir zu dem Jeff Bezos seinem Lader eins bestellt.
Ich führe hier aus.
Nein, das ist super, das ist ja gut.
Was hast du bestellt? So grünes.
Nee, um Gottes Willen, das ist ja völlig okay.
Die grünen sind super.
Was?
Ja klar.
Ich habe das daheim, das ist völliger Kack.
Nein, du musst nur wissen, wie es geht.
Okay, ja gut. Nee, ich habe so
mit Holzboden. Hast du den Schütz runtergemacht?
Ich habe einfach nur gedrückt und habe mich gewundert. Nee, also ich habe...
Die grünen sind vor allem gar nicht billig.
Also das Grüne, was ich habe, das war bei so einem Blech, war das mal dabei und bei so einem Bäckerliner. Das war so eine Zugabe.
So ganz billig wirkt es.
Ja,
aber
ja.
Die sind gar nicht, die sind gar nicht billig, ja.
Ah, nee, also ich habe jetzt so ein Holzding mit so einer Rasierklinge vorne drin. Das müsste jetzt.
Ja, das ist dann so ähnlich wahrscheinlich.
Ja, du, ich probier's mal und zur Not Weihnachten kommt. ich erinnere dich dran dann.
Ich zeig dir mal meins. Also es ist wirklich genial. Ja.
Und ich habe Springerlabagger.
Schnittholz heißt er, Entschuldigung.
Ah, okay.
Schnittholz und der macht auch mit Halsschaber, mit Holzgriff und so. Also richtig hochwertig. Und ja, genau, das ist noch schön.
Okay.
Ja.
Und ich habe Springerlabagger.
Und?
Die sind kippt.
Kippt heißt schief?
Ja, die sind schief, ja.
Ja, warum?
Ich gehe mal schwer davon aus, dass die einen Zug abkriegt sind.
Ja, okay, aber eigentlich doch gut, wenn sie abtrocknet.
Ja, schon, aber wahrscheinlich war es irgendwo, kam kalte Luft dazu. Habe ich jetzt nämlich gelesen, dass das die Ursache sein könnte.
Okay.
Weiß ich nicht, ich werde es nochmal probieren. Dieses Jahr nicht, nächstes Jahr. Aber schmeckt uns trotzdem.
Ja, gut, das muss man mögen.
Also ich finde es immer noch geil, aber gut, ja.
Wir waren beim Kaffeeseminar.
Oh, stimmt, haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Fällt mir gerade so spontan ein. Wir haben es groß angekündigt, jetzt müssen wir es auch.
Stimmt, ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her.
Richtig.
An der Stelle.
Was ich feststelle, dein Kaffee ist besser geworden im Studio.
Ja, richtig, weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe jetzt. Ich habe zwar immer noch den Kaffee von der Rösterei Siegel, aber das kommt bald. Und ich denke an der Alex und an der Jo. Echt ein herzliches Dankeschön an der Stelle, weil das war echt gut. Wir waren eine kleine überschaubare Gruppe, wir waren zu dritt. Aber das war echt richtig interessant, informativ und auch, man merkt, was Kaffee für ein Riesenthema ist.
Ja.
Man kann wirklich...
Riesenthema.
Ja, absolut, absolut. Also
hochspannend, würde ich sagen.
Hochspannend und mega. Und vor allem auch das, wir waren Nachmittag dort, man hat wahnsinnig viel Input bekommen, man hat wahrscheinlich nur die Hälfte aufgenommen. Aber interessant, was man aus Kaffee alles rausschmecken kann, gell? Das war, was auch cool war, wo man die Sensorikprobe gemacht hat, dahin, ach, was riecht das hier? Hm, und jeder so, ich dann irgendwann so, ich kenne das von der Schokolade irgendwo und dann war es Haselnuss. Weißt du? Total spannend und also ich fand es total gut und wie gesagt, ich bin ja in dem Barista-Fieber drin und von dem her fand ich es wirklich sehr, sehr cool. Und wie fandest du es?
Ich fand's auch mega. ich habe gemerkt, ich war von uns 3 Teilnehmer, der am wenigsten Ahnung von Kaffee hatte. Oder auch von der Zubereitung. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich jetzt noch nicht intensivst mit dem Thema selber befasst, weil ich denke immer, ja, wenn es andere gibt, die das gut machen, dann brauche ich mich nicht drum kümmern. Aber ich schätze natürlich gute Kaffee. Und genau, es war, wie du sagst, wir haben mega viel Input gekriegt, von dem wir uns nicht mal die Hälfte wahrscheinlich merken konnten. Aber trotzdem cool, das einfach mal zu hören, zu sehen. Wir haben selber geröstet, immer Proberöster. Wir haben dieses Cupping gemacht, das fand ich auch interessant. Also 3 verschiedene Kaffees nebeneinander probiert und auch mal wirklich rauszuschmecken, dass Kaffee nicht nur nach Röstarome und irgendwie bitter schmeckt, sondern auch nach Aprikose oder Pfirsich. Wirklich so ganz fruchtige, besondere Kaffeesorte und auch welchen Einfluss die Röstung auf das Aroma hat.
Ja.
Das war hochspannend.
Mhm.
Und der Alex und der Johann, das haben super gemacht.
Ja.
Und ja, wir waren 3 Stunden bestimmt dort in der Rösterei und das war richtig klasse, ja.
Absolut. Was ich auch spannend fand, ist ja, dass bei der Extraktion, dass erst die Bitterstoffe gelöst werden, dann Aroma und der Körper und dann die Säure vom Kaffee. Und dass daher ganz arg wichtig ist, dass man Kaffee immer, also wenn er aus dem Siebträger kommt, immer erst rumrühren muss, damit sich diese Geschmäcker und Aromen vermischen und dann schmeckt er. Deshalb nie einfach trinken, sondern immer rumrühren.
Ja, habe ich auch gelernt.
Ja.
War für mich auch völlig neu.
Ja.
Und ja.
Ja, also ich denke und ich freue mich auch echt, wenn der Alex hier in meinen Podcast kommt und das Wissen mit unseren Hörern auch teilt, weil das war wirklich spannend und ich fand es echt richtig gut.
Ja, und auch, ja, mit also es war ja wirklich vom Wasser bis zum Anbau der Kaffeepflanze, haben wir ja echt alles eigentlich gehört. Ja, der
Unterschied zwischen Arabica und Robusta, keine Ahnung, wusste ich nicht, aber jetzt weiß man es, ja, ist echt also wirklich spannend, ja. echt cool. Gut, ich würde sagen, wir steigen ins Thema ein. Wir haben echt schon einige Zeit auf.
Wir können nach dem Thema nochmal ein bisschen, ich habe noch drei Feedbacks dabei.
Ja.
Aber David, du bist heute im Mittelpunkt. Ich bin heute nur.
Deshalb haben wir jetzt auf 35 Minuten gelabert. Nach 5 Minuten geht's weiter.
Ich bin heute nur demütiger Zuhörer. Und zwar gehen wir heute auf einen Hörerwunsch ein. Und zwar war schon mehrfach der Wunsch, dass doch, wenn wir schon einen Fotograf im Podcast haben, die Frage mal nach dem perfekten Backware-Foto oder Food-Foto beantwortet werden könnte. Jetzt die große Frage an dich, was muss man beachten, um Backware oder überhaupt Essen so zu fotografieren, dass es schmackhaft aussieht? Du hast ja deine Ausbildung sogar beim Food-Fotograf absolviert. Jetzt darfst du mal aus dem Vollen schöpfen.
Also ich war ja lange Zeit, wie du schon gesagt hast, in der Food-Fotografie unterwegs. Wir haben für Unilever sehr viel fotografiert, also Knorr, solche Sachen, Kochbücher, Magazine, solche Sachen haben wir gemacht. Dementsprechend war Food schon immer ein großes Thema, wenn nicht sogar
ein Riesenthema.
Ja. Und aber ich denke, ich habe es jetzt heute mal so ein bisschen aufgebaut, dass es wahrscheinlich eher so ein bisschen für den Heimgebrauch, für den Hobbyfotograf, um das Thema ein bisschen geht. Wenn man einfach daheim ein bisschen backt, das ein bisschen mit seinen Freunden teilen will. Und ich habe da einfach mal so eine kleine Checkliste gemacht, auf was man denn so achten kann, so ein bisschen. Und was mir so als allererstes kam, ist so, hey, brauche ich denn eine richtige Kamera überhaupt? Und die Ansage ist, nö, brauchen wir tatsächlich nicht. Es wird tatsächlich besser. Es wird, wenn man eine vernünftige Kamera hat, auch für Instagram, auch für alles andere, es wird einfach besser, wenn man eine vernünftige Kamera nutzt. Aber ein Handy funktioniert genauso gut.
Darf ich da schön reingrätschen?
Unbedingt.
Wie ist das für euch Fotografe? Weil früher war es ja anders. Also heute hat ja jeder seine Kamera dabei. Ist das ein bisschen, also findet ihr das gut oder schlecht oder? Es ist ja im Prinzip, es wird ja verramscht, das Foto ist ja nicht mehr so viel wert wie früher.
Ja, das stimmt allerdings. Also es wird definitiv verramscht, klar. Und ich meine, ganz arg schwierig wird es natürlich für Porträtfotografen, weißt du, wo ich mache dir mit meinem iPhone 12 mache ich dir unfassbar schöne Porträts von dir. Aber es ist halt auch.
Von mir vielleicht nicht, aber von jemandem.
Von jemand anderem, ja, stimmt. Aber jetzt mit einer intellektuellen Brille vielleicht schon. Aber ein ganz bekannter englischer Fotograf hat mal gesagt, hey, dadurch, dass es jetzt mehr fotografiert wird, führt einfach nur dazu, dass es einfach mehr scheiß Bilder gibt. Weil es kommt schon auf die Bedienung an. Ich sehe bei Instagram so viel, was einfach schlecht ist, weil die Leute einfach kein Feeling für Ästhetik haben. Und das kommt schon auch dazu. Aber wiederum auch, man sieht auch wiederum, was 14-Jährige, die einfach ein geiles Gespür für Ästhetik haben, was die liefern können. Weißt? Also das ist schon faszinierend. Weißt? Man entdeckt da schon auch ein bisschen Talent. Früher hast du eine Kamera braucht, eine Dunkelkammer und so weiter, um dich ein bisschen auseinanderzusetzen damit. Klar hat sich das gewandelt. Ich fand die analoge Zeit auch total schön. Ich fotografiere heute noch gerne analog, aber es hat sich wahnsinnig gewandelt in der Fotografie.
Der grätsche gleich nochmal rein. Ich habe in der Story bei meinem Kollegen gesehen, Max Kugel in Bonn. Der hat Teamfotos machen lassen. Ich weiß nicht, ob du es zufällig auch gesehen hast. Mhm. Und zwar hat fotografiert, also sein Spitzname ist der Kanzlerfotograf. Also der hat alle Bundeskanzler Deutschlands, du wirst wissen, wer es ist, porträtiert.
Ja.
Und er fotografiert nur analog und drückt auch nur einmal ab.
Mhm.
Ja. Krass, oder?
Ja.
Das ist doch noch richtige Kunst.
Das ist absolut richtige Kunst, ja. Und das ist ja auch genau das. Also ich habe, meine wunderbare Frau hat mir zu meinem Geburtstag vor 2 Jahren eine analoge Kamera geschenkt, weil ich einfach immer, wenn wir in Berlin waren, bin ich immer an den Flohmärkte
rumgelaufen. Deswegen ist er verheiratet, weil die ist auch wunderbar.
Ja, so natürlich, auch. Klar, logisch, deshalb. Das hat uns verwundert. Und ich habe mir immer die Kamera angeguckt und ich habe immer gesagt, komm, jetzt nicht und ach, dann liegt sie noch rum und so. Und sie hat mir dann zum Geburtstag dann die Kamera geschenkt und ich liebe es, analog zu fotografieren. Ich finde das total geil, weil du machst ein Foto und guckst automatisch hinter drauf, weil du denkst, du kannst das Bild beurteilen, aber nee, du hast einfach den Kick, du machst jetzt 36 Aufnahmen, nimmst den Film raus, du musst erst zurückspulen und dann schickst du ihn ins Labor und dann eine Woche später kriegst du ein Ergebnis und dann siehst du mal, was dabei rauskommt. Und das Schöne ist, dass bei mir nicht viel Scheiße dabei rauskommt. Also
ist ja beruhigend.
Hab ich zumindest mein Handwerk verstanden. Aber das Geile ist, ich habe ja noch meine Ausbildung analog gemacht, gell?
Okay.
Also ich bin hier auch mit so einer Fachkamera, also wie man es aus der Western-Filme kennt, mit Balge und hier Verstelle und so.
Krass.
Ja, und so habe ich meine Prüfung gemacht und dann machst du erst ein Polaroid, dann stehst du da, schüttelst das. Dann siehst du, okay, alles klar, mein Licht passt. Und dann machst du hier richtig Belichtung mit 6x9 cm Filme. Planfilme heißt es. Und dann wirst du da geprüft. Natürlich völlig weg von der heutigen Zeit, aber trotzdem wichtig, die Basics zu verstehen. Mhm. Und das hat was absolut Magisches, das erste Mal in der Dunkelkammer zu stehen, so ein weißes Blatt Papier in so einer Flüssigkeit zu schütteln und auf einmal siehst du wieder ein Foto entstehen und du stehst da wirklich davor. Also so ging es mir und ich stand da wirklich so davor und dachte so, wow, geil, richtig cool. Also Fotografie hat schon was sehr Magisches und diese Magie geht natürlich durch das Verramsche des Bildes ein bisschen verloren, das stimmt. Natürlich, klar. Mhm. Aber auch das ist cool, einfach auch sich mit dem auseinanderzusetzen, weil heute kannst du ja alles einstellen, kannst du verbessern, kannst du reduzieren und das findest du da halt nicht. Genau. Mhm. Ja. Und von dem her, aber wenn ihr zu Hause einfach ein richtig schönes Food-Foto machen wollt von eurem Gebäck, reicht tatsächlich einfach eine schöne eine Handykamera reicht. Man hat aber natürlich mit einer Kamera eine bessere Einstellungsmöglichkeit, viel mehr. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr habt eine tolle Kamera, dann ist natürlich sinnvoll, ein Stativ daheim zu haben, dass man einfach seine Kamera ruhig stellt, hinstellt, seinen Bildausschnitt wählt und dann kann man nämlich alles andere verändern. Also man stellt erst seine Kamera ein, dann stellt man seinen Ausschnitt ein und dann kann man immer gucken, hey, wo lege ich den Löffel hin, ist er hier besser, ist er hinten besser, ist er vorne besser, kann man dann immer schön gucken. Und der Vorteil ist natürlich, wenn die Kamera auf dem Stativ steht, dann bleibt alles ruhig und du kannst in aller Ruhe dein Bild einrichten. Was natürlich auch ganz wichtig ist, in was von einer Umgebung nehme ich das Bild auf? Was für einen Untergrund habe ich? Was für einen Hintergrund? Also wenn es mehr in die Tiefe gehen soll. Da gibt's auch, also wer da Interesse hat, kann man da auch gerne mal im Internet ein bisschen gucken. Man kann aber auch einfach, wenn man noch drei Schichten Parkettboden rumlegen hat, das auch genauso gut nehmen, was dann nachher gut aussieht. Oder was ich auch gut finde, sind so alte Scheunentore. Weißt du, so einfach gebürstetes Holz oder so und es sieht super aus. Es sieht richtig gut aus. Und dann ist natürlich auch immer die Frage nach dem Licht. Was brauche ich daheim? Ja, Finger weg von normalem Licht. Also Raumlicht ist immer schlecht, weil das einfach nicht gut aussieht. Das ist nix. Hervorragend ist, und das ist jetzt natürlich im November, Dezember ein bisschen schwierig, aber ein Fenster, das zum Norden ausgerichtet ist, weil da einfach ein diffuses Licht reinkommt, kein hartes Licht, und das zur Tageszeit zu nutzen. Und das als Lichtquelle zu nutzen. Mhm. Ist perfekt. Dann, und wenn man halt vom Fenster fotografiert, dann bist du immer schön seitlich. Dann hast du ein schönes Licht von der Seite, das ist schön diffus, deshalb ein Fenster, das zum Norden ausgerichtet ist. Deshalb ist Gott sei Dank meine Küche Richtung Norden ausgerichtet. nur deshalb habe ich so geplant. Und das macht dir schon ein richtig schönes, weiches Licht, was das Gebäck dann auch schön in Szene setzt.
Okay, aber du verwendest ja hier Strahler.
Hier verwende ich Strahler, ja, warum? Weil ich einfach nichts dem Zufall überlassen möchte, weißt du? Und deshalb habe ich aber auch unterschiedliche Lichtformen, weißt du? Du siehst ja die große weiße Softboxer oder auch mal ohne den weißen Diffusor dran, dann hat dann eher so den Sonntagmorgen-Look so ein bisschen und so kriegt man das halt ein bisschen raus.
Mhm, okay.
Ja, weißt du? Und dann arbeite mir hier im Studio ja auch viel mit Farbfolie, weißt du, dass man einfach so ein bisschen den Sonnenlicht hat ja eine andere Wärme, also Farbe, morgens wie abends zum Beispiel. Und das können wir mit den Farbfiltern ein bisschen hintricksen. Genau. Und deshalb, wobei mein großer Traum ist natürlich, falls mir jemals ein Studio bauen sollte, dann möchte ich schon auch einen Teil haben, wo ich so Tageslicht-Shootings machen kann. Weißt du, wo ich wirklich mit vorhandenem Licht arbeiten kann. Weil das ist schon auch nochmal eine geile Art zu fotografieren. Mhm. Das ist schon echt spannend. Genau. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch, das habe ich hier vor mir liegen, und zwar ist das die Moody Food Fotografie, und das siehst du ja schon, das sieht ganz lecker aus. Mhm. Das ist von der Corinna Giesemann, und da geht es wirklich nur um Fotografie von Essen mit vorhandenem Licht und wie man seine Kamera einstellen muss und wie man es in der Nachbearbeitung nachher ein bisschen macht. Und es sieht alles super lecker aus und in wie viele Schritte, dass man das macht und wie man hier so einen schönen Cupcake fotografiert. Mhm. Und was man auch ganz cool machen kann, ist, also ich liebe zum Beispiel Kontrast. Ich liebe einfach, wenn das Gebäck raussticht mit seiner Farbe, mit seiner Intensität, was es hat, einfach ein Gebäck sieht ja auch immer durch seine Farbe schon geil aus, so wie die handgeschlagene Semmeln, das Gelb, das Krasse, das Kruscht, das Röische, so, das, ach, geil. Und wenn dann aber eine eher dunklere Umgebung hast, dann verstärkst du ja die Wirkung nochmal viel krasser, so. Und das finde ich ganz gut. Genau, dann, was auch noch so ein wichtiger Punkt ist tiefe Schärfe. Weißt du, dass du mit Schärfe, Unschärfe arbeitest, dass dein Produkt schön scharf ist und im Hintergrund wird es schon eher unscharf. Das kannst du jetzt mit dem Handy mittlerweile so einigermaßen gut machen.
Da gibt es ja auch so spezielle Filter irgendwie.
Ja.
Wie heißt das nochmal, wo dann in der Hintergrund so extrem unscharf ist, nur das vorne ist richtig scharf?
Ja gut, das steuerst du eigentlich über Blende, über die Öffnung von der Kamera.
Da gibt es auch so einen Filter, weiß nicht mehr genau, wie der heißt.
Im Handy jetzt oder?
Ja,
im Handy. Beim iPhone ist der Porträtmodus und dann,
okay.
Dann wird Vordergrund scharf und der Hintergrund unscharf und in der echten Fotografie nutzt du jetzt über die Öffnung der Blende.
Mhm.
Und also das heißt letztendlich eine offene Blende, also viel Licht, das durchkommt, mehr tiefe Schärfe. Also kann es tatsächlich sein, dass deine Nase scharf ist und deine Wange schon unscharf wird. Mhm. Und umso kleiner die Öffnung ist, umso krasser der Schärfebereich.
Mhm.
Und das ist auch übrigens krass bei deinen Balkenkameras, mit denen, wo ich mir meine Prüfung gemacht habe, da kannst du deine Schärfeebene so verstellen. Das heißt, du kannst jetzt, ich habe hier gerade einen Kugelschreiber in der Hand, du kannst jetzt hier die Schärfe draufstellen und der ist komplett scharf dann nachher, wenn du die Standarte dementsprechend so einstellst. Wird jetzt alles zu nerdig, das ist wie ihr letzte Woche mit eurer Reon. Aber da steckt halt richtig so die Kunst drin, das Handwerk auch drin. Deshalb sind Fotografen tatsächlich auch Handwerker. Also wir würden von der Handwerkskammer geprüft und sind Mitglied der Handwerkskammer.
Das ist krass, ja.
Ja, weil wir tatsächlich Handwerker sind. Zumindest früher und waren so, ja. Genau, das wurde hier voll der Monolog.
Nö, alles gut, ich finde es mich, ich lausche dir gebannt.
Und dann natürlich, wenn man eine Kamera verwendet, ist es wichtig, das manuell zu machen. Da muss man sich dann einfach mal 3-4 Wochen damit auseinandersetzen. Was macht der ISO, also die Filmempfindlichkeit letztendlich, heutzutage die Sensorempfindlichkeit? Was ist die Blende? Das habe ich ja vorher gerade schon erklärt mit Schärfe, Unschärfe und die Helligkeit. Und dann halt die Belichtungszeit, also wie lange belichte ich jetzt was? Mhm. Und damit, wenn man die drei Parameter in Einklang bringt, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Dann hat man Fotografie verstanden. Und das ist so tatsächlich so das Erste, was man so verstehen muss und dann funktioniert das hervorragend gut. Ja, genau.
Ja, wir haben ja gerade über die Filter geschwätzt im Handy. Ja. Wenn ich ein Foto mache bei uns in der Backstube, da steht immer dran Lebensmittelmodus.
Ja.
Erkennt er, dass das ein Lebensmittel ist oder was?
Oft erkennt
er. Und was macht er dann anders?
Ich kann es ja nicht sagen. Wahrscheinlich ist das wirklich auch, dass er dann den Kontrast ein bisschen erhöht und solche Sachen. Wobei, also bei den voreingestellten Filter vom Handy, da finde ich es immer geil, drauf zu achten, dass es trotzdem noch natürlich bleibt.
Hm.
Also wirklich nur ein bisschen Kontrast erhöhe und ein bisschen die Farbe vielleicht, ein bisschen die Sättigung ein bisschen kräftiger zu machen. Aber ich bin jetzt kein Fan davon, wenn es irgendwie so krass verfälscht wird. Weißt du, so wie früher, dass so das Sepia-Filter drüber lege und alles in schwarz-weiß und so, finde ich persönlich nicht so geil. Ich bin tatsächlich ein Fan von Natürlichkeit, dass es einfach natürlich und lecker aussieht. Genau. Und dann habe ich hier noch einen Spruch von Helmut Newton mitgebracht. Der ist eigentlich hauptsächlich bekannt für seine nackte Fotos. Also der hatte hauptsächlich nackte Menschen fotografiert. Aber der hat mal gesagt, ist dein Bild scheiße, bist du zu weit weg. Also er hat jetzt vielleicht einen Scheiße gesagt, aber und eigentlich war gemeint damit der inhaltliche, also du bist einfach zu distanziert zu dem, was du aufnimmst. Aber man kann das tatsächlich auch umkehren und sage, hey, also mach mal den Versuch, fotografier mal dein Brot von ganz weit weg und geh einfach mal näher ran und guck, was besser aussieht. Du wirst sehen, das Bild, wo du näher dran bist, ist ästhetischer, besser, schöner und das macht schon einen Unterschied. Also wirklich, macht mal eine Aufnahme von eurem Kuchen, wenn ihr weit weg seid und geht mal näher ran und man merkt den Unterschied. So, das sieht einfach ästhetischer aus, besser aus. Ja. Und dann habe ich eigentlich nur noch hier auf der Uhr, was ich noch wichtig finde, ist mit Farbe spielen. Mit Farbe kann man ganz schöne Kontraste setzen. Ist eine Orange oder ein Basilikumblatt. Und oft ist so, also wo wir jetzt aus Backbuch fotografiert haben, da war es dann oft noch so, hey, mir braucht jetzt noch irgendwas Grünes hier oder irgendwas Rotes, irgendwas fehlt, irgendwas.
Was Frisches.
Ja, genau, was Frisches, genau. Und Gott sei Dank haben wir es ja im Frühjahr fotografiert und dann habe ich draußen den Baum mit seiner Blüte, da bin ich immer raus und habe ein bisschen was weggeschnitten und habe da, und das macht einen wahnsinnigen Unterschied, ja. Und klar, und dann halt, wenn, also je nachdem, wie tief man in dem Game drin ist, also auch für Privatheim, dann kann man natürlich mit so Styropor schön von der Seite aufhellen. Oder ich habe hier so einen kleinen Kosmetikspiegel, wo ich dann gezielt Licht noch auf meine Tomate bringen kann, sodass das auch schön Licht bringt. Dann spielt man natürlich bei Obst und Gemüse immer ganz gerne mit so einer Wasserspritze, dass es einfach auch frisch aussieht.
Das wollte ich jetzt nochmal fragen, genau, weil du hast ja vorher erzählt, du hast ja Ausbildung bei Fotografen, wo ihr für Knorr Fotos gemacht habt. Und du hast mir damals erzählt, gerade das mit der Wasserspritze und so. Erzähl mal ein bisschen, wie das dann in so, Also das sind ja nochmal krass andere Fotos wie das, was du jetzt wahrscheinlich so fürs Backbuch fotografiert hast. Mit welchen Tricks arbeitet man da?
Also mir hattet ja tatsächlich so Tage, wo wir rausgegangen sind, also wenn wir so ein Magazin fotografiert haben, da hatten wir tatsächlich Tage, da hatten wir zwei Fotos am Ende des Tages im Kasten. Und da hast du wirklich zum Beispiel Fleisch. Wie kriegst du Fleisch zum Glänzer, dass es nachher, wenn es da jetzt noch schon eine Stunde liegt? Gelatine. Du machst Gelatine warm und pinselst danach damit ein und dann sieht das richtig saftig, glänzig aus, wie wenn es frisch vom Rost wäre.
Krass.
Ja. Und was glaubst du, Bier besteht, wenn du Bier fotografierst? Was kannst du verwenden?
Keine Ahnung. Apfelsaft?
Öl und Eischnee.
Echt?
Ja, klar. Es vermischt sich nicht, es bleibt sauber. Und Eischnee ist der perfekte Bierschaum. Zum Fotografieren. Ist ja nur zum Fotografieren.
Ja, schon. Ja. Aber. Ja. Krass.
Und, ja, also das
Eischnee?
Ja. Und Gelatine ist der Shit überhaupt beim Fotografieren von Lebensmitteln, weil das einfach immer die Frische rausholt nochmal und einfach aussieht, wie wenn es direkt vom Grill wäre zum Beispiel.
Krass.
Ja. Und dann halt viel mit Licht. Klar. Du, klar, der weit verbreitete Irrglaube ist ja, ich glaube, das hat irgendwo mal bei irgendeiner TAF-Reportage irgend so ein Fotograf gesagt, er nimmt alles mit Haarspray. Und dann war das immer so, ja, für den Glanz nimmt man Haarspray. Nee, nimmt man nicht. Aber klar, da gibt es so verschiedene Tricks. Man muss aber auch sagen, es gibt ja auch, war ja auch schon mal dabei bei so einem Shooting, wo dann nur ein Foodstylist dabei ist. Und das ist dann nochmal eine richtig krasse Liga. Also jetzt zum Beispiel die große Burgerkette, Burger King, McDonald's und so, die haben ja wirklich einen Fotograf, der ist fürs Licht zuständig und für die richtige Kameraeinstellung. Und der Foodstylist ist für das Essen zuständig.
Und deswegen sehen ja die Bilder bei McDonald's immer viel besser aus, als in der Burger dann in tatsächlich.
Ja, natürlich, vergleich das mal. Also
Sauerei.
Ja, ja, voll. Aber vergleich mal deinen Big Mac, den du kriegst mit dem der Ding. Und oft ist das so, dass das Fleisch, das ist tiefgefroren. Und dann wird es mit Glukosesirup schön braun gemacht. Und dann wird mit so einem Heizstab, also ähnlich wie so ein Lockerstab, wird dann die Streifen neu gemacht. Und dadurch hält es natürlich länger und sieht länger frisch aus fürs Foto. Und da gibt's Tricks ohne Ende. Und,
spannend.
Ja, total. Also das nirgendwo wird so viel gemogelt wie in der Werbung. Das stimmt schon. Und ja, und klar, vergleich mal einen Big Mac auf dem Plakat mit dem, was du da in der Tüte hast, das ist natürlich Welten.
Ja.
Und also da gibt's schon wahnsinnig viele Tricks. Aber ich finde auch tatsächlich, und das muss ich sagen, und deshalb finde ich auch die Food-Fotografie so spannend, also ja, grundlegend sei noch gesagt, jeder Fotograf, egal was für eine Fachrichtung das er hat, sei es Food-Fotografie, erotische Fotografie, Autofotografie, egal was, jeder sagt, mein Thema ist das Anspruchsvollste. Das sagt jeder. Aber ich finde, Food-Fotografie hat was wahnsinnig Ästhetisches, finde ich.
Also ja, gut, also Essen stelle ich mir jetzt schwerer vor wie Autos zum Beispiel.
Boah, nee, ich sag das nicht. Ey, Autos durch die Karosserie und den Glanz, ey, da ein sauberes Licht hinzukriegen,
okay,
das ist voll richtig abfahren. Und da gibt's in Leonberg gibt es da einen Fotograf, der sich nur darauf spezialisiert hat und der fotografiert nur für die große Automobilhersteller. Und die machen nur Automobil. Und das ist hart anstrengend. Also es ist echt krass.
Krass, okay.
Ja, ja. Und von dem her, ja, nee, also ist wirklich eine spannendes Feld. Aber hier guckt ihr das Bild an mit den Orangen. Das wirkt durch die Farbe und durch das Licht. Weißt? Das ist schade, dass es jetzt gerade nicht zählt, aber das und das ist echt spannend.
Ich sehe es für euch.
Genau, der Ingmar sieht es für euch. Und von dem her ist das da wirklich, ja, ein ganz spannendes Feld. Und wenn man da kann man sich auch echt drin verlieren.
Und jetzt so mal zusammengefasst für die Leute, die jetzt daheim einfach gern backen oder auch anderes kochen oder was auch immer. Hast du irgendwie so zusammengefasst den ultimativen Tipp oder zwei, drei, auf die es ankommt?
Ja, also wie gesagt, nutzt Tageslicht, schön diffus, am besten das Fenster zum Norden rausgerichtet. Und wenn ihr kein zum Fenster zum Norden habt und einfach nur eine dunkle Wohnung habt, dann kann man sich auch tatsächlich für 30 Euro im Jeff Bezos seinem Lade eine Dauerlicht-Softbox kaufen. Das ist perfekt, das macht genau das Licht, das man haben will, so eine Tageslichtlampe. Und hat dann einfach auch die Möglichkeit, sich jetzt nicht gerade immer ans Licht orientieren zu müssen, wenn du draußen drüber Tag hast. Und wie gesagt, dann man kann natürlich auch aus der Hand raus fotografieren, aber wenn man eine ruhige Hand hat, geht das auch. Aber man kann sich auch so ein kleines Stativ holen und dann einfach ein schönes Holzbrett runter, sein Essen da schön drauf dekorieren und ab dafür. Und dann holt man sich noch am besten die Lightroom-App von Adobe. Die kostet ein bisschen was, glaube ich. Und da gibt's ganz schöne Einstellungen, wie man das dann ein bisschen rausholen kann. Also da kann man sich wirklich, wenn man sich da ein bisschen eine Muse hat dafür, kann man sich bei YouTube sich ein paar coole Videos angucken. Und dann hat man das wirklich mit ganz, ganz wenigen Tricks, kriegt man richtig, richtig gute Bilder aus.
Cool, endlich lerne ich auch mal was hier im Podcast.
Ja, geil, oder?
50 Folgen hat es dauert.
Ja, aber echt. Ja, nee,
ich aber mal ein bisschen Input liefert.
Nee, und das ist schon echt cool. Also gerade das Lightroom fürs Handy ist echt richtig gut. Mhm. Und man hat tatsächlich, und das finde ich halt das Geile, auch alle Einstellungsmöglichkeiten auf das Glanzlicht, auf die Shutter, auf die, und man kann da wirklich mal ein bisschen rumspielen. Also wirklich die Regler mal wirklich voll aufziehen, voll runterziehen, und dann sieht man einfach, was verändert er jetzt. Mhm. Die dunkle Stelle, die helle Stelle, die Farbe, und da dann einfach ein bisschen ausprobieren. Total cool.
Du gehst ja richtig ab.
Ja, brutal, oder? Ich glaube, ihr habt in 50 Folgen nicht so viel erzählt wie heute.
Das ist jetzt deine Folge heute.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Richtig cool. Also ich fand es auch jetzt total spannend, und ich fand es schon immer so interessant, was du erzählt hast, auch von deinem Food-Fotograf.
Ja.
Richtig cool. Und da sieht man auch, dass auch das wieder ein Feld ist, wo man sich richtig damit befassen muss. Total. Also wenn man es richtig machen will. Und ich habe schon oft auch dir zuguckt, wenn du irgendwas fotografiert hast von uns. Und habe schon lange gewusst, dass es einfach nicht nur geschwind fotografieren ist, sondern, also ich weiß nicht, wie viele Fotos du geschafft hast fürs Backbuch am Tag, wenn du den ganzen Tag geshootet hast, aber da hast du ja richtig Gas gegeben, und ich glaube mehr wie 5-6 Bilder, oder?
Nee, schaffst du nicht am Tag. Schaffst du nicht. Also es geht ja wirklich Kamera, okay, dann Untergrund, der muss jedes Mal anders sein. Dann die Dekoration muss anders sein, und dann baust du ja erstmal auf, und dann steht alles soweit, und dann kommt ja erst Gebäck. Also erstmal baust du ja hinter die Tasse, hier das, dann, und dann kommt erst das Gebäck, und dann musst du erstmal gucken, okay, sieht das überhaupt lecker aus? Und dann musst du gucken, okay, wie muss ich noch mein Licht verändern? Und also das ist schon, ja,
echt. Krass.
Ja.
Chapeau.
Ja, ist
meins wär's nicht.
Wie gesagt, ist ein geiles Feld, ist spannend. Es muss halt einfach lecker aussehen. Weißt du, so ja, Punkt. Das ist das A und O, es muss lecker aussehen, und das ist alles, auf das es ankommt.
Cool.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
So, wir haben noch Feedback dabei.
Ja.
Oder hast du noch was du loswerden willst?
Nee, überhaupt nicht. Ich fand das tatsächlich, ich hab die E-Mail damals gelesen und dachte so, okay, das perfekte Food-Foto, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber ich fand es jetzt doch auch echt, ich habe mir die Woche da echt viel Gedanken drüber gemacht und fand es jetzt schon auch spannend und auch für unseren Podcast eine coole Bereicherung.
Absolut.
Ja, also vielen Dank für die Frage und die mir hiermit gerne ausführlich beantwortet habe.
Auf jeden Fall. Wir haben drei Feedbacks heute bei. Wir machen eine Ausnahme, weil wir so lange keine Feedbacks mehr gemacht haben. Wir machen halt drei.
Ja.
Ich habe eine E-Mail vom Daniel aus Köln, der uns geschrieben hat, der, glaube ich, letzte Woche auch schon als Feedback hier verlesen wurde. Und er hat einiges aus dem Backbuch backen. Er hat nämlich Ende Oktober seinen Geburtstag gefeiert und hat Bloats, Dinkelbaguette, Dattel, Walnussbaguette, hat Feige einfach durch Dattel ersetzt, Rahmkuchen. Und alles ist so schnell verschwunden, dass er gar keine Bilder machen konnte. Also so viel zum Thema perfektes Backwarenfoto. Und er hat jetzt eine Frage, die wir hier dann gern auch öffentlich nochmal beantwortet. Und zwar zum Thema Kürbiskernbrot. Er hat extra weniger Wasser genommen, aber das Brot zerläuft ihm im Ofen, wird ganz flach. Was mache ich da wohl falsch? Das kann mehrere Ursachen haben. Also entweder das Wasser hat nicht richtig gekocht fürs Brühstück, dass einfach da noch das Brühstück die Sahne das Wasser nicht richtig aufnehmen konnte, da schon zu viel freies Wasser war. Was man auch versuchen kann, ist, dass man nicht alles Wasser zum Anfang schon dazugibt, sondern den Teig erstmal fast vollständig ausknetet, dann das restliche Wasser erst dazugibt und den Teig dann vollends ausknetet. Die Gefahr ist, wenn man das ganze Wasser zu Beginn reingibt, der Teig ist relativ weich, dass man es gar nicht schafft, den Teig richtig auszukneten, und dann bildet sich kein Klebergerüst, das Brot kann das Gas nicht halten, das Brot wird flach. Genau, und das wären so die Tipps, die ich ihm auch direkt mal geschrieben habe. Und er kriegt es auch nicht mehr aus dem Gärkörbchen, gleiches Thema. Also da einfach aufpassen, auch wenn man es abstreicht und dann die Sademischung drauf macht oder das Brot in der Sademischung wälzt, dass keine Stelle mehr sind, die nass sind, wo keine Sade dran sind, sonst klebt es natürlich im Gärkorb. Genau, also wir warten mal, was der Daniel an Feedback schreibt, ob es besser geklappt hat. Ansonsten tatsächlich einfach mal 10, 15 Milliliter Wasser weglassen, weil jedes Mehl ist anders und jetzt haben wir sowieso neue Ernte. Und da kann es natürlich auch immer mal sein. Und dann hat er noch eine Frage, die wir gerne hier in die Community weitergeben. Er benutzt seit 11 Jahren den vorhandenen IKEA-Backofen. Der Herd ist mit Gas, was super ist, und den Ofen habe ich natürlich behalten. Bei alter Bäckerei denke ich aber jetzt über eine Neuanschaffung nach. Da kann man ja richtig viel Geld ausgeben, zum Beispiel auch für eine Dampffunktion. Lohnt sich das? Was sind die Erfahrungen all der anderen Hobbybäcker? Was muss, was kann, was ist überflüssig? Gebt mal gerne weiter in die Community. Also ich zumindest bin jetzt nicht der ultimative Profi für die, ich sage jetzt mal, Hobbybacköfe. Ich kann nur sagen, eine Dampffunktion ist schon sehr, sehr sinnvoll. Allerdings kann man sich ja auch anders behelfen. Wir haben es ja hier schon öfters drüber gehabt, dem Gefäß mit Schraube oder auch diesen Schwadomat, den es gibt. Also es gibt andere Möglichkeiten. Wichtig ist nur tatsächlich, Dampf erzeugen zu können.
Ja.
Du hast ja eine Dampffunktion, genau.
Nee, habe ich nicht.
Nicht?
Nö. Ich kann nur.
Ach, da war mal was.
Nee, ich kann nur das Blech rausziehen. Aber sonst kann ich nichts. Aber.
Was für Blech rausziehen?
Ja, weißt du, mir war es wichtig, dass ich das Blech auf die Schiene rausziehen kann.
Oh, so, ja.
Sowas zum Special Brot einschieße, genau. Ja. Ja. Also so toll ist der jetzt nicht. Habe ich auch gebraucht bei eBay schon so übrigens. aber was ich sagen will, wer wirklich coole Öfen macht für auch den Haushaltsgebrauch mit geile Features, ist die Firma Manz in Kreglinger. Die sind bei uns hier ums Eck. Und die sind ja irgendwie, haben wir auch schon mal davon gehabt, verwandt irgendwie mit Häusler, keine Ahnung. Und ich denke, es lohnt sich, die sich mal anzugucken, wenn man über eine Neuanschaffung drüber nachdenkt.
Ja. Ja, ich habe das dem Daniel auch geschrieben und in der Folge mit Roland Schlötter schwärmt er ja auch von Manns Ofen. Ja. Aber er hat mir dann geschrieben, so viel wollte er jetzt dann doch wieder nicht ausgeben. Das ist natürlich auch preislich nochmal in einer anderen Liga, aber die sind tatsächlich richtig gut. Also ich kann nur nicht selber aus eigener Erfahrung berichten, aber ich habe nur hauptsächlich Gutes gehört bisher. Klar haben sie einen Preis, aber.
Ja. Eine, die bei uns im Dorf wohnt, die hat 2. Und die schwör darauf.
Könnt ihr einen abgeben an der Daniel, oder?
Ich befürchte nein. Wenn es vor wird, ich komme.
Dann haben wir ein Feedback von der Conny aus dem bayerischen Schwabeländle aus Augsburg. Genau, übrigens habe ich einen Brotsommelier-Kollege in Augsburg, fällt mir gerade ein. Grüße an dieser Stelle. Und sie schreibt, sie ist begeisterte Followerin unseres Podcasts. Es macht riesen Spaß, euch zuzuhören. Seit circa 2 Jahren bin ich auch als Hobbybrotbäckerin unterwegs. Weil ihr mich in eurem Podcast auch total auf dein Buch angefixt habt, lieber Ingmar, habe ich mir das Buch auch gekauft. Ein wirklich tolles Buch, sowohl der Inhalt als auch die Aufmachung. Ich bin begeistert, der Aufwand hat sich gelohnt. Jetzt suche ich im Buch allerdings verzweifelt nach dem Rezept für den fruchtigen Apfelkuchen. David kneift schon das Auge zusammen. Ich glaube, die Seite fehlt in meinem Exemplar. Bitte helft mir, ich bin verwirrt. Danke schon mal. Also die Verwirrung können wir auflösen.
Ja, löse auf.
Ich dachte, du willst auflösen. Tatsächlich im Register fehlt in der ersten Auflage das Rezept, nicht das Rezept, sondern die im Register quasi die Zeile für den fruchtigen Apfelkuchen fehlt. Das Rezept ist trotzdem drin. Ich kann nicht genau sagen, auf welcher Seite. Ich weiß nur, es ist bei den Klassikern. In dem Kapitel, also relativ am Anfang, liebe Conny, ich hoffe, du hast es gefunden inzwischen. Ich habe es dir, glaube ich, auch schon per E-Mail beantwortet. Also wem es noch so geht, der fruchtige Apfelkuchen, der ja hoch und runter backen wird, auch in verschiedene Facebook-Gruppen, der ist in jedem Backbuch, nur nicht in jedem Register. In der 2. Auflage tatsächlich
haben wir
diesen Fehler behoben.
Ja. Ich hoffe, dass der Lektorin gerade richtig die Düse geht.
Jetzt hoffe ich auch.
Ja.
Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Und last but not least, das 3. Feedback für heute, wo mir der Betreff schon unheimlich gut gefällt, und zwar heißt der Betreff dieser Mail: Anmerkungen, Ideen und Klugschiss. Die ist etwas länger, diese E-Mail von der Britta, die seit 14 Tagen erst unseren Podcast hört, beziehungsweise die E-Mail ist schon 2 Wochen alt, also seit 4 Wochen jetzt ungefähr. Und sie ist jetzt schon bei der Zwiebelkuchen-Folge, also sie hat richtig Gas gegeben und ihr Sohn hat sie schon gefragt, was sie jetzt wohl die ganze Zeit hört, wenn sie nur noch einmal die Woche Futter bekommt. Übrigens an dieser Stelle vielleicht mal kurz der Hinweis, dass es auch wieder eine Pause geben wird. Und zwar in Form von 2 Donnerstage, wenn ich es richtig weiß, am 30. Dezember. Ja,
das sehen wir noch.
Am 30. Dezember, so ist der Plan bis jetzt. Und am 6. oder 7. Januar wird es keine neue Nachtschicht geben. Aber am 13. legen wir wieder los. Genau, jetzt wieder zurück zu dem Feedback. Sie sagt, wir machen das alles mega. Es gibt tatsächlich eine Menge Riesenthemen. Hefezopf und Levito Madre, das geht. Schmeckt nicht so klar nach Hefezopf, sondern eher nach Zopfbrot, weniger süß. Allerdings habe ich noch nie sonst eine so schöne lange Phase in der Krume gehabt. Zum Thema Sauerteig, Levito Madre, ich backe seit Jahren unser Brot selbst, weil ich mit Bäckerbrot nie zufrieden war und wissen wollte, was drin ist. Meine Levito Madre heißt Lucy. David, jeder Sauerteig im Privathaushalt braucht einen Namen und sie begleitet mich jetzt dann seit 3 Jahren.
Danke dafür.
Luise, okay, also das ist hier ein Schreibfehler, vermutlich heißt es tatsächlich Luise, ist dinkelgeführt, die Obeck macht's möglich. Ich backe Brote von je circa 1,5 Kilo und immer 4 auf einmal. Das geht klasse, wenn man sich einen gebrauchten Manns mit 3 Einschüben gekauft hat. Seitdem hat mein normaler Backofen ein Frührentner-Dasein. Auch über Manns Häusle und die anderen Öfen könnte man locker eine Folge machen. Das stimmt tatsächlich, aber da braucht man einen Experten noch dazu. Ihr Mail bezieht sich teilweise von der OPEC und von der Zinsermühle. Schlägt uns vor, dass wir Jürgen Zinser doch gerne mal in den Podcast auch einladen können. Wir werden definitiv demnächst mal einen Müller hier haben. Genau, und ja, die sie hat auch einen Bekannten, der in der Zentrofanmühle ihr Getreide von der OPEC malt. Und Zentrofanmühle gibt sehr, sehr feines Vollkornmehl, kurz am Rande. Und ja, genau, sie hat auch noch ein positives Feedback zu der Folge mit Heike Max, unserer Ernährungsberaterin, die etwas kurz ausgefallen ist, das stimmt tatsächlich. Genau, Genuss muss sein, lieber ein bisschen weniger Fleisch, dafür ein Gescheites, möglichst frisches Gemüse und so weiter. Ich bin da ganz bei euch und wenn es doch mal ein Kuchen sein soll, so ein Croissant von Ingmar mit selbstgemachter Marmelade, mehr braucht es doch gar nicht. Ob das übrigens ökologisch sinnvoll ist, wenn wir gelegentlich in Untermünchheim einkaufen, weil ich mich nicht an Brezeln traue, bleibt dahingestellt. Aber es schmeckt halt so gut. Mich haben auch die Emmer Dinkele und die Vollkornkochertaler sehr begeistert. Zu eurer Frage, Laugenweckle geht sehr gut mit Nutella, jedoch auf keinen Fall Butter drunter. Grüße, Britta. Aber wir haben ja letzte Woche vom Uli Tauberschmidt, der ja nun wirklich vom Fach ist, gesagt, dass Butter drunter muss, war sein Schlusssatz.
Ja, von mir aus. Ich kommentiere das jetzt nicht mehr.
Der David ist aus der Puste, er musste halt so viel Input liefern wie noch nie.
Echt, ich sag gerade so richtig, mir zusammen.
Die Zunge hängt raus.
Die Anspannung der letzten Woche ist jetzt endlich weg.
Ja, das war die Folge zum perfekte Backware-Foto. David, ja. Haben wir was vergessen? Haben wir noch was auf unserer Liste?
Ach du, ich habe noch einiges auf der Liste, aber...
Wir heben jetzt noch was für nächste Woche, oder?
Ja.
Es geht in große Schritte Richtung Weihnachten.
Absolut. Ich will nur eins kurz loswerden, und zwar in Bülowzell wurde das Restaurant, der Hirsch, hat jetzt einen neuen Besitzer, seit einem halben Jahr. Ich würde mal sagen, die hatten am Anfang ein paar Startschwierigkeiten, so. Es war aber alles ein bisschen turbulent. Aber ich war vor zwei Wochen Samstag, Sonntag dort zum Essen. Und es war überragend gut. Das war wirklich richtig lecker, ja. Also wirklich super. Und ich freue mich total, dass das so gut war und jetzt auch so gut ist. Das war wirklich, wirklich super.
Also das heißt, wir gehen da demnächst hin?
Gerne, gerne. Also wirklich, die haben das auch schön renoviert. Das ist ein alt, ehrwürdiges Haus in ganz, ganz viele Generationen. Die alte Generation hat es jetzt abgegeben. Und da ist jetzt ein neuer Pächter drauf. Und die haben das wirklich sehr schön renoviert, liebevoll gemacht. Also so eine Mischung aus Landhaus, aber trotzdem modern und wirklich, wirklich gut. Also
klingt gut.
Ich muss das nochmal sagen, Bülowzell, mein Heimatdorf. Und es wäre ja schade gewesen, und das hat eigentlich jeder gedacht, wenn die Generation aufhört, dann bleibt es halt leer stehen. Aber da geht es tatsächlich weiter. Und es ist wirklich gut. Also das war echt überragend lecker. Und von dem her,
cool.
Ja, können wir da
das echt machen. Das heißt, Manager 2 Sachen wird auf der Liste, wo wir essen gehen müssen. Aus beruflichen Gründen natürlich, für den Podcast.
Absolut, absolut. Und ich wollte das hier einfach mal droppen, weil das hat mich wirklich beeindruckt, als wir da essen waren. Und ich finde es wirklich schön, dass es da weitergeht. Und von dem her muss man da unbedingt mal hingehen, wenn man da mal in der Gegend ist.
Ja, cool, ja. Weil vor einem halben Jahr hast du mir erzählt, dass es nicht so, dass es Startschwierigkeiten gibt. Von dem her umso schöner, wenn es jetzt funktioniert.
Ja, das Einzige, die Portion Kroketten sind ein bisschen teuer, aber sonst, das möchte ich ja öffentlich mal anmerken, aber vielleicht ändert sich's ja. Aber sonst ist das wirklich, wirklich gut.
Sorry, ich muss jetzt noch ein bisschen klug scheißen, aber das Einzigste gibt's nicht.
Ja,
es gibt nur das Einzige.
Aus. Du bist auch voll der Dialekt-Nazi.
Nee, ist ja logisch, ja. Weil entweder das Einzige oder das ist nicht einzig.
Ja,
das Einzigste ist eine Steigerung.
Ja.
Ich
sag nur Apostrophe.
Ich bin einfach Autor, gell? Ja. Ich kann nicht anders.
Oh Gott.
Jetzt wurde er ab.
Ja, also in diesem Sinne, der Ingmar ist Autor, mit seiner Brille sieht er auch so aus. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.